Liebe Schwestern und Brüder, das, was wir in der ersten Lesung gehört haben, ist ein wunderschönes Bild, aber weit weg von unserer Wirklichkeit. Da ist davon die Rede, dass es eine Schöpfung gibt, bei der plötzlich der Wolf Schutz findet beim Lamm, der Panther bei einem kleinen Böcklein liegt, dass der Löwe mit einem Kalb zusammen weiden, eine Kuh und in ihre Bären sich gemeinsam nähren, die Jungen liegen bei ihnen, ja sogar ein kleines Kind, ein Säugling spielt am Schlupfloch einer Giftschlange, streckt die Hand aus und es passiert nichts. Das sind Bilder, die irgendwie, wir würden sagen, paradox sind. Apropos Paradox. Paradox ist vieles in unserem Leben, das wir nicht zusammenbekommen. Wir nennen es widersprüchlich. Der Begriff selber kommt von Para und Dokein. Dokein ist, was scheint und aufstrahlt, und Para, was irgendwie, in dem Fall irgendwie durcheinander scheint, was man nicht zusammenbekommt. Da blickst du nicht mehr durch. Das Wort Doxa im Griechischen ist die Glorie, der helle Schein Gottes. Aber dieser helle Schein, der ist uns oft verborgen, verfinstert vor allem eben durch Paradoxes in unserem Leben. Das, was wir nicht mehr zusammenbekommen. Und das geschieht auch bei denen, die Jesus nachfolgen. Die Jünger erleben mit Begeisterung, dass Jesus Menschen heilt. Sie erleben, wie Menschen berührt sind von ihm, wie sie ihm nachfolgen. Und am Ende rufen sie, kreuzigt ihn. Jesus sagt, wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Eine größere Paradoxie gibt es gar nicht. Ein Gekreuzigter, ein Gescheiterter, am Ende erlöst die Welt. Es ist eine Dummheit. So zitiert Paulus die Philosophen, eine Idiotie, was die Christen sich da ausgedacht haben, und ein Skandal für die Juden. Aber genau das glauben und verkünden wir, dieses Paradoxe. Mit unserem Verstand, wo wir alles sauber sortieren, und das wird es mit KI noch viel besser, weil das kann man noch nach außen noch besser durchziehen, wird die Logik unseres Denkens immer noch mehr gestützt. Aber die Gefahr ist, dass wir diese Paradoxien nicht mehr zusammenbekommen. Und dass das Evangelium von heute aus dem Lukas-Evangelium, der Arzt war und der selber dieses Paradoxe als Arzt gelebt hat, dass Menschen Wege gegangen sind, von denen man nicht wusste, warum sie ausgerechnet diesen Weg gehen. Warum ausgerechnet Jerusalem zerstört wird. Viele, viele Warums hat er sicher durchgestanden. Auch warum die ersten Christen sich zerstritten haben. Und gleichzeitig, vielleicht deshalb, forscht er von Anfang an nach. Dem Lukas haben wir es dazu verdanken, dass er fragt von der Geburt Christi bis zur Himmelfahrt und schreibt ja dann weiter, wie Christus als Auferstandener mit seinen Jüngern den Weg gegangen ist. Es ist auch paradox, dass ein Jünger, der ihn verleugnet hat, der völlig versagt hat, rein menschlich gesehen, dass er den wieder einsetzt als Petrus. Und dass der nachher sagt, ich in meiner Schwachheit predige euch und Menschen sind berührt und kehren um. Aber es ist auch paradox, dass dieser Petrus, obwohl er vom Geist erfüllt ist, immer wieder rückfällig ist, auch danach, in dem Konflikt mit der Urgemeinde, wo es darum geht, kann man Heiden einfach nur taufen, wenn sie nicht beschnitten sind. Immer wieder kippt er um und immer wieder richtet Jesus ihn auf. weil er, und das ist das Entscheidende, nicht aufgibt, den Schein Gottes zu suchen, die Glorie, den wahren Schein in dem, was sich seinem inneren Blick verstellt hat. Und diese Stelle heute ist eine wunderschöne Stelle aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus den Vater preist, weil er sieht, dass gerade die Unmündigen, die nicht alles wissen und die wissen, dass sie nicht alles wissen, dass sie eigentlich die Schwachen sind und auf der Verliererseite stehen, dass die innerlich offen sind, tiefer zu schauen. Ich erinnere mich an dieser Stelle immer wieder, ich habe das schon gesagt, an meinen Bruder Stefan, den der Herr letztes Jahr zu sich geholt hat. Einer mit Down-Syndrom, einer, über den viele gelacht haben, weil er minder bemittelt war. Wenn ich aber mich erinnere, wie oft hat Stefan viel tiefer begriffen, was es heißt, Liebe zu leben. Wie oft hat er, wenn bei uns dicke Wolken waren und dicker Dampf, mit einem coolen Spruch das Ganze aufgelöst. Er hat eine ganz andere Intelligenz gehabt als unseren klaren Kopf. Und er hat ein hohes Gespür gehabt, was echt ist und wirklich. Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn haben konnte. Und an dieser Stelle denke ich immer wieder auch an ihn. Die Unmündige, die einen Vormund brauchen, weltlich, weil sie sonst ihr Leben nicht geregelt kriegen, die blicken manchmal mehr als die Vormünder, die großmündig auftreten. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Du offenbarst dich oft den Kleinen. An dieser Stelle muss ich auch sagen, Stefan hat mich gelehrt, er musste diese Paradoxien seines Lebens auch zusammenkriegen. Dass er bestimmte Dinge nicht konnte und genau wusste, das ist er überfordert, aber er hat trotzdem einen Weg gefunden, seinen Willen manchmal durchzukriegen. Eine seiner Taktiken war, wenn man ihm Druck gemacht hat, hat er unheimlich langsam gemacht. Einfach in die andere Richtung. Und er hat sich nicht abbringen lassen. Selig die Augen, die sehen, was ihr seht, sagt Jesus den Jüngern. Aber ihr müsst schon genau hinschauen, was ihr seht. Wie viele der Propheten haben vom Messias geträumt. Wie viele Könige, auch Israels, wollten den Nachfolger auf dem Thron David sehen. Sie haben ihn nicht gesehen. Aber seht ihr ihn wirklich? Wenn ihr nur eure Vorstellungen habt, dass der Messias hier schon thront und eine große Nummer schiebt, dann werdet ihr ihn nicht erkennen. Wenn ihr aber seht, dass dieser Thron klein ist, dass er sich klein gemacht hat, dann werdet ihr tief erkennen, was es heißt, an ihn zu glauben. Auf wen warten wir hier im Advent? Jesus, hilf uns, dass wir dich erwarten, auch dort, wo uns die Welt verrückt scheint, unser eigenes Inneres widersprüchlich ist, dass du dich zeigst, gerade in den Dunkelheiten und Abgründen unseres Lebens. Amen.